danke vielmals, dass ihr uns so in die Gegenwart Gottes geführt habt. Lasst euch nicht stören, wir sind in Willisau ja auch noch dran, eine Gemeinde aufzubauen und wir haben absolut noch keine Technik, keinen Ton und so probieren wir es einfach das Gerät aus. Und vielleicht auch ab und zu könnte ich einen Gottesdienst dann aufnehmen. So ist das ein kleiner Versuch. Als ich vor einem Monat hier die Predigt hielt, war das Thema oder der Bibeltext Johannes 6, dieser ganz gewaltige Inhalt von dieser Geschichte, als Jesus da Tausende von Menschen mit einigen Brocken Brot versorgte und alle satt wurden. Die Leute waren tief beeindruckt und dann Jesus steht vor ihnen und es ist die Frage, wer ist Jesus? Und er sagt dann, ja, ich bin das wahre Brot, die wahre Speise, die Gott schenkt, das natürliche Brot, das erhält unser Leben, ist auch wichtig, aber das, was ich gebe, das ist eine viel größere Dimension. Und sie schauen so Jesus an und denken, ja, woher hat er das Recht, so etwas zu sagen? Sie schauen ihn an und dann sagen, ja, wenn du so etwas tun kannst, dann beweise das jetzt durch ein Wunder. Wir möchten ein Wunder sehen, wie wenn die Brotvermehrung nicht genug wäre. Wir wollen ein Wunder sehen, vielleicht, dass sich das Galiläische Meer mit Wein füllt, für einen Schlag, oder ich weiß nicht, was sie erwartet haben oder was sie gedacht hätten, das würde uns überzeugen. Und dann sagt Jesus eigentlich mit diesem Text, das Wunder steht vor euch. Gott in menschlicher Person ist da. Gott ist Mensch geworden. Das ist das Wunder. Und das kann man nicht überbieten. Und dann redet er davon, weshalb er Mensch geworden ist. Weil er seinen Körper für uns hingegeben hat, am Kreuz. Das ist eine Botschaft und das hat sich abgespielt, da eben am Galiläischen Meer. Und dann entstand eine Diskussion und sie haben sich zurückgezogen in die Synagoge von Kapernaum. Das ist noch der Überrest, so hat das ungefähr ausgesehen. Das war also nicht mehr Tausende von Menschen, das war nur noch eine kleinere Schar, die da interessiert waren, mehr davon zu hören. Und dann hat Jesus das so ausgeführt, eben was er beinhaltet, wer er ist, dieses gewaltige Wunder, Gott wurde Mensch. Und jetzt in diesem Text, Johannes hat das wörtlich aufgeschrieben in der ganzen Länge, da sind wir ihm so dankbar, ist ein kleiner Abschnitt, den kann man leicht übersehen. Es ist nicht ein Nebengedanke von Jesus, aber es ist einfach etwas, das eingefügt ist und das möchten wir heute herausgreifen und miteinander betrachten. Christian hat es schon vorgelesen, dieser Text. Das ist der Wille Gottes, dass ich von allem, die er mir gegeben hat, oder allen, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Wir konzentrieren uns auf diese schlichte Aussage, Jesus investiert in seine Jünger. Und diese Investition lohnt sich. Keiner von diesen 11, dann einer war ja nicht wirklich dabei, Judas, hat versagt. Er hat mit ihnen das Ziel erreicht. Jesus hat sie bewahrt bis am Schluss. Also hier hat sich der Plan Gottes durch die Jünger vollendet. Und das möchten wir heute sehen, aber wir werden das öffnen und sagen, wenn du dich auf Jesus einlässt, dann bringt Jesus auch dich ans Ziel. Dann bist du gesichert in ihm, so wie es die Jünger waren, die waren im Plan Gottes eingebettet. So darf es auch für dich sein. Und Jesus hat sich voll mit dem Willen Gottes identifiziert. Wenn man das liest, dann der Text zuvor aus der Bibel, alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht zu tun, was ich selbst will. Also hier vereint sich der Vater mit dem Sohn. und sagt, das sind Menschen. Der Vater sagt, ich gebe sie mir, meinem Sohn, und sie werden mit ihm ans Ziel kommen. Also so wie eine Hirtenstimme, die sich hier öffnet, die Jesus anschlägt. Also wie, ja, die kommen, sie werden nicht hinausgestoßen. Ich bin da für sie und ich werde nicht einen von ihnen verlieren. Und jetzt betrachten wir das einmal so auf, zuerst einmal auf diese 11 Jünger, die zuerst von dieser Aussage betroffen sind. Ich werde sie nicht verlieren. Wie ging es weiter? Nun, da kam ja die dunkelste Nacht, die die Jünger erlebt haben, als sie im Garten Gethsemane waren. Es war beschlossen, wir werden Jesus töten, wir werden ihn umbringen. Was geschieht mit uns Jüngern? Dann kam diese Nacht. Und es ist ganz spannend, was in dieser Nacht geschah, weil in dieser Nacht wird dieser Text zitiert. Judas, der Verräter, kommt auf Jesus zu, es ist dunkel, wer ist Jesus? Jesus war ja nicht wie in der Kinderbibel immer dargestellt, hell, weiß gekleidet und alle anderen dunkel, sondern war ganz normal, wie alle anderen, man konnte ihn nicht einfach erkennen. So war das Kennzeichen oder die Abmachung von Judas, den ich küsse, den müsst ihr verhaften. Und so kommt Judas mit diesen Folterknechten auf Jesus zu und dann gehen sie auf Jesus los. Und jetzt, Johannes schreibt, was da geschah. Wenn man das so liest, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Und ich bin derjenige, den ihr sucht. Und jetzt kommt, lasst die anderen los. Also müssen wir uns die Szene vorstellen, da kommen diese Folterknechte, diese Leute bewaffnet und nehmen Jesus gefangen. Und Jesus stellt sich dann einfach vor seine Jünger, wirklich wie Bild vor seine Jünger und sagt, ich bin es, den ihr sucht, nehmt mich gefangen. Das heißt, er liefert sich hier jetzt freiwillig dem Tod aus. Und es ist spannend, diese Aussage, lasst die anderen gehen. Damit meint er seine Jünger, lasst die Jünger frei. Also Jesus stellt sich vor seine Jünger, schützend vor seine Jünger, liefert sich aus und sagt, die dürfen jetzt gehen. Wir hören oft diese Szene ein bisschen anders geschildert, so ein bisschen, ja, die Jünger haben versagt und haben feige Jesus verlassen und sind einfach davongelaufen und so. Aber das stimmt nicht ganz. Petrus hat ja immerhin das Schwert gezückt, oder? Und Jesus hat ihn dann gewehrt. Also das, was hier steht, ist wirklich, Jesus sagt, ihr seid frei. Ich gehe diesen Weg. Und jetzt zitiert hier Johannes diesen Text, den wir gelesen haben. In dieser Situation kommt er, wenn er also sein Evangelium geschrieben hat. Damit erfüllte sich seine eigene Aussage, also die Aussage von Jesus. Ich habe auch nicht einen einzigen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Spannend, oder? Also jetzt erinnert sich Johannes, da sind wir freigekommen, oder? Jesus hat doch gesagt, ich werde keinen verlieren. Er sagt, Jesus stellt sich vor die Jünger. Er schützt sie. Und für mich ist das nur eine Vorschattung, als Jesus sich dann im eigentlichen Sinn vor die Jünger stellte. Als er am Kreuz starb, dieses Ereignis, jetzt trifft das Gericht Gottes mich anstelle der Jünger, die eigentlich Sünder sind, die eigentlich das Gericht tragen sollten. Jesus stellt sich vor der Jünger stellvertretend vor sie und sagt, die sind geschützt, es trifft mich. Und die gehen nicht verloren, die werden gerettet werden. Für diesen Zusammenhang, Jesus, der sich für seine Jünger hingibt, er möchte sie ans Ziel bringen, in seine Herrlichkeit, in sein Reich. Und das beeindruckt mich immer wieder, wie Jesus hier sich für seine Jünger hingibt, sie beschützt, sie begleitet. Und das war dann auch in der weiteren Geschichte so, als die Jünger dann den Tod von Jesus verdaut haben, ihn erlebt haben als Auferstandenen und dann wurden sie von Jesus beauftragt. Und dann sagt Jesus ihnen, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein. Ich bevollmächtige euch, ich habe euch beauftragt, ich bevollmächtige euch, aber ich werde bei euch sein. Ihr werdet nicht einfach draufgehen in diesem Auftrag. Ich schütze euch. Oder wie eben diese Aussage aus dem Johannes, hier wo Jesus diese Aussage sagt, ich werde keinen verlieren. Und wenn wir jetzt so ein bisschen die Geschichte der Jünger betrachten, dann müssen wir sagen, ja, die haben wirklich nicht versagt. Die waren Jesus treu, die haben Jesus mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Das ist erstaunlich. Wenn wir denken, was sie erlebt haben, wir wissen ja vor allem dann Paulus, der später dazu kam, auch als Apostel, aber von den anderen ist nicht so viel bekannt, vor allem Andreas oder Bartholomäus oder wie die alle geheißen haben, aber wir finden in der Geschichte der ersten Christen gibt es Schriften, die uns etwas erzählen, was diese Jünger getan haben. Thomas, der bis nach Indien kam, das Evangelium verkündet hat. Alle 11 außer Johannes haben ihren Dienst mit dem Leben bezahlt. Zum Beispiel Andreas, auch sein Jünger, ging eher nordöstlich von Jerusalem aus, tief in die Provinz hinein. Dann kam die Frau eines römischen Statthalters zum Glauben. Das hat ihrem Mann überhaupt nicht gepasst. Er hat sie gebeten, dem christlichen Glauben wieder abzuschwören. Sie war nicht bereit dazu. Und dann ließ er Andreas, der sie zum Glauben geführt hat, als Rache kreuzigen. Und zwar auf eine spezielle Art. Andreas wurde ans Kreuz gebunden, nicht genagelt, gebunden, damit die Schmerzen länger anhalten, sein Tod länger dauert. Und dann wurde das Kreuz schräg gestellt. Deshalb das Andreaskreuz. Also sah dann aus wie ein X. Und Andreas, so sagt es die Überlieferung, hat den Vorübergehenden, was war ein stundenlanger Kampf von diesem Kreuz, die Leute aufgefordert, an Jesus zu glauben, dass er der Messias ist. Also die Investition von Jesus in seine Jünger hat sich gelohnt. Und wenn wir denken, das waren ganz normale Menschen. Manchmal denke ich, es ist einfach schade, was wir aus diesen Jüngern gemacht haben. Oder? Jetzt hängen sie da in den Kathedralen in Stein gemeißelt wie römische Gottheiten. Oder? Aber das waren sie nie. Und sind sie nicht, das waren so normale Menschen, das ist ja das Faszinierende, wenn man diese Gruppe ansieht, so, also dann denkt man, normaler geht es nicht mehr, oder? Fischer und Beamte und so einfach so wirklich aus dem Volk. Er hat in sie investiert und diese Investition hat sich gelohnt. Wenn wir denken, wenn man so den Kreis dann schließt, in der Offenbarung, wenn dann das Reich Gottes anbricht, die Ewigkeit kommt, ja, die himmlische Stadt, so bildhaft jetzt auf diese Erde, und die steht auf einem Fundament, und wisst ihr, was auf diesem Fundament steht? Die 12 Namen dieser Jünger, anstelle von Judas, wohl Paulus. Das ist schon etwas, oder? Ganz normale Menschen. Keine spezielle Bildung und so, einfach so normal. Und dann erwählt sie Jesus, er bevollmächtigt sie. Und die dürfen Heilsgeschichte schreiben. Wisst ihr, die haben die Türe zu einer neuen Heilszeit aufgestoßen. Das war ihnen vielleicht am Anfang nicht wirklich jetzt so bewusst, was Gott jetzt dir wirkt. Was jetzt da geschieht, genau. Das ist eine neue Epoche von Gottes Geschichte ist angebrochen durch Jesus und die Jünger stoßen jetzt diese Tür auf, damit diese Botschaft Menschen erreicht. Und Gott sagt, das ist so epochal, das verewige ich im neuen Jerusalem im Fundament. Normale Menschen. Er hat keinen verloren. Keinen. Und alle treu geblieben. Und wisst ihr, diese Jünger, das Geheimnis von ihnen war, sie wurden berufen und bevollmächtigt. Das ist der entscheidende Punkt, wenn die Gemeinde Jesu weiterkommen soll. Menschen, die berufen sind und von Jesus bevollmächtigt sind, dann an der richtigen Stelle stehen. Sie durften diese neue Heilszeit verkünden. Wenn wir denken, sie haben dann wirklich, am Anfang war ja nicht schriftlich, es haben diese neue Offenbarung, dass wir jetzt nicht gerettet werden durch Werke, durch Leistungen, sondern durch den Glauben an Jesus, durch seine Erlösung, das war eine neue Erkenntnis. Und dass jetzt nicht nur Juden dazugehören, sondern auch die Heiden, die nicht-jüdischen Völker eingeladen sind, das war etwas völlig Neues. Sie haben es formuliert, aufgeschrieben. Und dann kann Paulus sagen, am Ende seines Lebens, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, von Gottes Geist eingegeben. Damit meint er das Alte Testament und das Neue Testament. Zwei Drittel des Neuen Testaments waren damals schon geschrieben, als er diese Worte schrieb. Und prophetisch gilt es das ganze Neue Testament. Das heißt, die haben, das ist ganz speziell, die haben, da ist etwas Neues, hat Gott ihnen offenbart, wenn wir uns das einfach so ein bisschen vorstellen, wie das, nehmen wir einen Paulus heraus, oder ein Jakobus war auch so einer, ja, Petrus auch, so, wirklich tief im Alten Testament verwurzelt, oder so. Klar überzeugt, durch unsere Leistungen werden wir vor Gott gerecht. Und dann kommt diese neue Erkenntnis, nein, das Alte Testament zeigt nur auf, dass wir vor Gott schuldig sind. Das Alte Testament, diese eine Botschaft, du schaffst es nicht mit deiner eigenen Leistung. Du brauchst Jesus. Du brauchst diesen Erretter. Ich habe heute noch, wenn ich mir das einfach vorstelle, Paulus, wie da zum Glauben kam an Jesus, wirklich so, er sagt, wie eine Nachgeburt noch den Aposteln zugefügt wurde und dann mit so einer hohen Erkenntnis. Und ich denke, er brauchte schon eine Zeit, um das wirklich zu verinnerlichen. Ist das so? Was ist jetzt genau geschehen, als ich zum Glauben an Jesus kam? Was mache ich jetzt mit meinem alten Glauben als Pharisäer, als genau Einhalter und so? Und dann kennen wir diese Texte, dass im Philipperbrief sagt, das ist vorbei, das ist nicht mehr das. Oder ich lese euch eine Stelle vor, zwei Stellen nur. Eine haben wir schon einmal gesehen im Epheserbrief. Durch seinen Tod hat er, also Jesus, dem Gesetz und den Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet. Ein Ende bereitet. Dass man schon, wenn man so verwurzelt ist im Alten Testament, wie Paulus das wirklich gelebt hat, schon leer schlucken, oder? Er sagt, das hat ein Ende gefunden. In Jesus eine neue Heilszeit. Oder etwas später, eben am Ende des Lebens, 2. Timotheusbrief, wo Paulus das schreibt, Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange zuvor es die Welt gibt, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade, als sein Geschenk, sein Erlösungsgeschenk anzubieten. Das waren die Jünger, oder? Und die durften diese neue Heilszeit aufstoßen. Ein bisschen holprig am Anfang. Petrus, als das erste Mal zu einem Heiden geschickt wurde, zur Cornelius. Darf ich dorthin? Und dann kam dieser Heide, Cornelius, römischer Soldat, Hauptmann, zum Glauben an Jesus. Ganz offensichtlich, Gott hat es auch übernatürlich bestätigt, damit sie es wirklich glauben können. Und dann ging er nach Jerusalem in die Gemeinde, die waren noch nicht so weit, dass das wirklich jetzt allen gilt und so. Und dann steht Paulus so vor diesen Leuten, erzählt diese Geschichte und dann sagt er, aber das hat Gott getan, ich kann da nichts dafür. Dass der so zum Glauben kam und der Heilige Geist auf ihn fiel, einfach so. Also merken wir, was da abging mit den Jüngern, wie Gott sie gebraucht hat, was da geschehen ist, denke ich einfach, boah, normale Menschen. Sich eingefügt in den Plan Gottes. Sie haben diese Erwählung nicht selbst gesucht. Es war Gott, der sie erwählt hat. Es war Jesus, der sie erwählt hat. Und sie durften diese Stellung einnehmen. Vielleicht denkst du, ja, das gilt jetzt für die Jünger. Mein Name steht dort nicht im Neuen Jerusalem auf dem Fundament, oder? Ja, das stimmt, glaube ich, schon. Aber ich muss ein bisschen trösten, bevor ich weitergehe. Dein Name steht im Lebensbuch Gottes. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, steht dort dein Name. Das ist nicht ein Papierbuch, oder? Das kann ich so vorstellen. Das ist etwas ganz anderes. Dass dort mein Name steht. Und vorhin dachte ich, ja, vielleicht steht mein Name noch an einem anderen Ort im Himmel. Jesus hatte gesagt, ich gehe hin, euch Wohnungen zu bereiten, als eine neue Heimat. Vielleicht steht dort mein Name am Türschild. Das ist das, was Jesus mir jetzt vorbereitet hat. Boah! Naja, so schön habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt, aber ist auch gut. Nein, wisst ihr, klar, Gott hat mit den Jüngern einen ganz speziellen Plan gehabt und hat den durchgezogen und die waren erfüllt vom Heiligen Geist. Er kam mit ihnen ans Ziel und das berührt mich schon. Jesus ging hier ein Risiko ein. Wollen schon sagen, oder? Diese Gruppe hier. Die soll das tun, ein Risiko. Und ich denke, wenn ich diesen Gedanken etwas weiterziehe und jetzt öffnen wir die Verheißung, keiner geht verloren, auch für uns. Jesus ging mit seinem Erlösungsplan ein Risiko ein. Er wusste nicht, gibt es wirklich Menschen, die darauf eingehen, die das glauben, die das annehmen? Lohnt sich, diesen Preis zu zahlen? Wie wird die Reaktion sein? So menschlich gesehen war das ein Risiko. Werden es die Menschen annehmen? Weil gerade in Johannes 6, ja, sich dann, als er das erklärte, ich bin derjenige, auf den ihr wartet. Ich bin der Erlöser. Haben sich viele wieder von Jesus abgewandt. Und das ist schon die Frage, ja, was jetzt? Deshalb zu den Jüngern, die werden ans Ziel kommen. Aber sonst, wisst ihr, wenn du etwas vorbereitest mit großem Aufwand und du weißt nicht, wie Menschen darauf reagieren, ist das auch ein Risiko. Also nehmen wir an, du feierst einen runden Geburtstag und denkst so, den möchte ich mal richtig groß feiern. Du mietest ein teures Eventlokal, du engagierst den besten Koch, ja, zwei Beste vielleicht auch, aber wirklich, da muss einfach das Beste, Dekoration und einfach, boah, du reißt eigentlich ganz tief in deine Tasche und dann denkst du, wie viel werden ungefähr kommen? Ja, ich habe so jetzt 100 Leute angesprochen oder eingeladen. Klar, einige sind auf Geschäftsreise, krank, Ferien, was auch immer, passt ihnen sowieso nicht. Aber ich glaube, 80 werden schon kommen. 80 kommen, oder? Und so rechnest du dich ein für 80 Personen. Große Erwartung, du hast jetzt viel investiert. Und jetzt kommen 10 Personen. Wisst ihr, jetzt versucht man krampfhaft noch gute Laune zu machen. Aber das, da merkt man, das ist jetzt nur ein Krampf. Wisst ihr, so eine Kellerstimmung gibt es manchmal, irgendwo ein bisschen Stimmung zu machen. Oder? Aber eigentlich gelingt es nicht. Oder? Es ist zum Heulen. Risiko hat sich nicht ausbezahlt. In diesem Fall. Und so ist schon die Frage, bei Jesus werden Menschen auf dieses Angebot der Erlösung eingehen. Wisst ihr, jeder Mensch, der Nein sagt zu Jesus, sagt eigentlich, dein Tod am Kreuz war sinnlos. Das brauche ich nicht, diese Investition. Ich verstehe das, wenn ein Atheist das sagt, oder? Er sagt, es gibt gar keinen Gott, das ist sowieso alles sinnlos. Nach dem Tod ist alles aus. Aber wenn ein religiöser Mensch sagt, ich brauche eigentlich den Kreuzestod Jesu nicht, ich bin doch ein guter Mensch. Ist das auch ein Schlag ins Gesicht von Jesus aufgrund seines Todes am Kreuz. Wir hatten eben erwähnt vor zwei Wochen diesen Bauernhof-Gottesdienst in Willisau. Und da haben wir einen Bauern eingeladen, einfach zu erzählen, wie er zum Glauben an Jesus kam. Und dann hat er erzählt, zuerst kam seine Frau zum Glauben und dann wurde er auch eingeladen. Und seine erste Reaktion, ja, ich brauche das nicht, ich bin doch ein guter Mensch. Und dann sagt er, ich habe doch keinen getötet. Also seine Überzeugung, habt ihr auch schon gehört, oder? Also, und dann haben alle Leute geschmunzelt, oder? Gesagt, klar, das kann fast jeder sagen, oder? Das ist ja die Messlatte, ob man ein guter Mensch ist, wenn man Hochsprung macht, auf 1 Zentimeter gesetzt die Messlatte, oder? Also wirklich, tiefer geht es fast nicht mehr. Stellt euch einmal vor, er hätte jetzt gesagt, ich bin doch ein guter Mensch, ich brauche Jesus nicht, weil ich noch nie gelogen habe. Ja, da hätten die Leute vielleicht mal ihn angeschaut, okay. Und er hat gesagt, ja, ich bin ein guter Mensch, ich hatte noch nie einen schlechten Gedanken über einen anderen Menschen. Okay, Bruno, was? Merken wir, er hat einfach die Messlatte zu tief gesetzt, oder? Und er kam dann zum Glauben an Jesus, hat dann gecheckt, ich brauche Jesus. Also jeder, der sagt einfach, ich brauche Jesus nicht, ich bin doch gut genug, das ist ein Schlag ins Gesicht von Jesus. Ja, das Schöne ist, Gott weiß, wie alles einmal enden wird, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Er weiß, dass sich die Investition von Jesus, die Sendung seines Sohnes, lohnt. Er weiß das und das ist das, was mich so tröstet. Gott, der nicht an Zeit gebunden ist, weiß schon, wie alles enden wird. Dass sich seine Investition lohnt, hat es von Anfang an schon gewusst, der Vater. Wie der Epheserbrief erwählt, bevor diese Welt überhaupt entstand. War sein Plan schon vollendet. Das Resultat schon bekannt. Also Gott wird nie sagen, ja, ich habe einen Versuch gewagt, die Menschen zu retten, sie zurückzuführen in meine Gemeinschaft, aber es hat leider nicht so wirklich geklappt. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Und das ist das, was mich im Moment auch ganz stark tröstet. Ich lese euch einen Text vor aus der Offenbarung. Da haben wir eben einen Blick jetzt dann auf die vollendete Zeit, auf die vollendete Gemeinde, wie das am Schluss aussieht. Und da sagt Johannes, ich sah eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Also schon mal am Ende, viele, viele. Und dann aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Wow, weltweit. Überall war das Evangelium. Überall kamen Menschen zum Glauben. Sie waren in weißen Wänden gekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Dann riefen sie laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Die Rettung kommt nicht auf uns selbst, sondern von Jesus. Das ist ihre Botschaft. Und hier, das ist das, was mich so bewegt, da fehlt keiner. Also immer nicht da sein und dann sagen, ja, aber das ist irgendwie schon viel, ja, aber da fehlen und so. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Da fehlt keiner im Plan Gottes. Nicht einer. Wie Paulus es formuliert, das Ende wird kommen, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Also Gott hat einen Plan. Ich sage hier jetzt mal etwas ganz Persönliches. Jesus hat mich berufen in diesen Dienst der Verkündigung, der Gemeindegründung, des Gemeindeaufbaus. Und da gibt es ganz viel Schönes. Aber da gibt es auch ein Leiden. Ein Leiden an der Unvollkommenheit der Gemeinde. Ein Leiden an so viel auch Schwachheiten, an Versagen, an Dingen, muss ich ehrlich sagen, es ist auch ein Leiden. Vielleicht auch, weil Jesus mir eine Wächteraufgabe gegeben hat und ich bestimmte Dinge dann sehe, die vielleicht andere nicht sehen. Und da leide ich daran und kämpfe und bete und ringe, dass Jesus einfach aufbaut, dass er erhält, dass er Menschen wieder zurechtbringt, dass er sie zurückholt. Einfach dieses ganze Ringen. Und dann kann man ja schon versinken, oder? Einfach so in die totale Resignation oder Frustration. Ich denke manchmal, ich würde den Plan Gottes vielleicht auch ein bisschen anders schreiben, zum Beispiel, als da der nordkoreanische Herrscher sich in China gesonnt hat in der Öffentlichkeit mit Putin zusammen, diese ganze Verbrecherbande und gläubige Christen schmachten in Nordkorea in Gefangenenlager, wenn es sie überhaupt noch gibt, wenn nicht schon alle umgebracht sind. Dann, oh Gott, schenk doch. Lass einen Blitz einfahren. So ein kleines. Ich würde das alles ein bisschen anders Regie führen, aber Gott macht das anders. Gott führt seine Gemeinde der ganzen Schwäche führt sie. Und am Schluss kann man schon sagen, nein, da geht nichts verloren. Da fehlt am Schluss nichts. Jesus wird mit seiner Gemeinde nicht scheitern. Und wenn du dich an Jesus hältst, wird er auch mit dir nicht scheitern. Es ist kein Mensch zu schwach, der zum Glauben an Jesus kommt, dass er nicht ans Ziel kommen könnte. Bei Jesus, er führt ans Ziel, er erhält. Und das macht mich immer wieder ja, mutig, wenn ich mir das so vorstelle. Ich weiß, das sind jetzt wie zwei Linien. Auf der einen Seite die Vorsehung Gottes, der Blick schon in die Zukunft und auf der anderen Seite unsere Seite. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, das kommt ja schon alles gut, oder? Das ist genau nicht gemeint, sondern weil das so ist, dass Gottes Investition, dass die Investition von Jesus sich lohnt, sage ich, ja, deshalb lasse ich mich von ihm gebrauchen, deshalb hänge ich mich an ihn, deshalb möchte ich mich für seine Gemeinde einsetzen. Er, der für mich hinstand am Kreuz, bei ihm möchte ich bleiben. Und mit dieser Verheißung, ja, ich werde ans Ziel kommen. Wisst ihr, wir haben so viele Stimmen in dieser Welt, die uns Antworten geben wollen auf die eigentliche Frage, die Jesus beantwortet. Was kommt nach dem Tod? Und jeder, der nicht auf die Stimme Jesu hört, kommt nicht ans Ziel. Er vertraut einer falschen Führung. Nehmt mir einmal an, ihr habt ein Vorstellungsgespräch in einer Stadt, in einer euch nicht bekannten Stadt. Und ihr denkt, also diesen Termin darf ich auf keinen Fall verpassen. Unbedingt, das ist ganz wichtig. Und jetzt zieht er alle Vorbereitungen, also er geht nicht mit dem Auto in diese Stadt, könnte ein Stau sein, oder? Und er kommt nicht mehr vorwärts, also nimmt ihn. ÖV und in dieser Stadt, ja, kenne ich nicht so richtig aus mit dem Tram- und Bussystem, ist mir noch unbekannt. Ich gehe auf die sichere Seite, ich nehme ein Taxi. Der führt mich ja wirklich, einfach zurücklehnen, oder? Und er führt mich zack ans Ziel. Und dann merkt er, dieser Taxifahrer komisch irgendwie, kurft da rum und die Zeit ist, geht rum. Ah, und dann hält er plötzlich, packt aus dem Kofferraum eine Küchenmaschine und sagt, ja, ich muss die meinem Kollegen bringen. Und so, und dann merkt ihr, nach 2 Stunden immer noch nicht am Ziel, oder? Und der Termin ist futsch. Denkt, dem falschen Führer das Leben anvertraut. Und deshalb, es ist Jesus. Ich persönlich, für mich heißt das, ich möchte den Kampf des Glaubens kämpfen. Ich möchte um die Gemeinde kämpfen, dass sie lebt, dass sie sich entwickeln darf. Ich kämpfe. Aber ich kämpfe aus gesicherter Position heraus. Das ist ein Unterschied, oder? Gesichert mit den Zusagen von Jesus, es kommt gut. Ich identifiziere mich mit der Gemeinde, auch mit allen Schwächen und Schwierigkeiten, so wie Jesus sich mit seinen Jüngern identifiziert hat. Und ich bin überzeugt, die Gemeinde hier hat einen Auftrag für diesen Kanton, damit Verlorene zurückfinden. Jesus finden. So wie die Jünger einen Auftrag hatten, so hat diese Gemeinde einen Auftrag. Getragen von der Zusage, Gott kommt an sein Ziel. Sein Rettungsplan wird nicht scheitern. Deshalb bin ich von ganzem Herzen dabei. Amen. Ich würde gerne beten. Himmlischer Vater, wir haben jetzt Gedanken entfaltet, die sind so tief. Wir haben in deinen Planen hineingesehen, weil das du uns mitteilst in deinem Wort. Und Herr, es sind so gute Gedanken, dass du uns in deinen Rettungsplan eingeschlossen hast, dass wir mit dabei sein dürfen. Danke vielmals und danke, dass du weißt, was uns jetzt bewegt, an welcher Stelle wir stehen. Vielleicht gibt es hier Menschen, die sind noch gar nicht dabei oder haben dich wieder verlassen. Hilf ihnen, in diese total gesicherte Position zu kommen bei dir. Hilf uns, Herr Jesus, mutig dabei zu bleiben, mutig einfach uns dir hinzugeben, wie damals die Jünger, in ihrer ganzen menschlichen Schwäche. Aber du hast sie gebraucht. Ich danke dir dafür. Sie haben sich das Recht nicht selbst genommen. Und so befähigst und gebrauchst auch uns. Leite uns, Herr, in die nächste Zeit hinein. Halte deine bewahrende und segnende Hand über uns und über die Gemeinde. Amen. Wir stimmen noch einmal in ein Lied ein, der Einzige. Ja, er ist der Einzige, der Vater und auch der Sohn Jesus.